wir haben gerade kurz ausgetentert. Wer jetzt als erstes sein Hauptthema präsentieren darf, ist heute Torben hat gewonnen bei Ching Shang Chong, Schere, Stein, Papier, Spock. Welche Serie ist das? Ha? Auf jeden Fall, Torben überlegt schon wieder, jetzt bringe ich ihn völlig aus dem Konzept.
Nein, du bringst mich aus dem Konzept. Das war noch was, Schere, Stein, Papier, Spock und Echse.
Echse, stimmt. Ja, und welche Serie?
Big Bang Theory.
Ja, sehr gut. Also dafür gibt es keine Kaffeetasse. Auf jeden Fall darf Torben ran und er hat gesagt, er wird es damit begründet, dass er dann hinterher chillen kann.
Genau.
Das werde ich aber nicht zulassen. Also jetzt los.
Okay. Johannes, weißt du, wer Lazarus war?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich kenne das ja auch, den Artikel, aber ich habe schon wieder vergessen. Ein guter Freund von Jesus.
Genau. Also es gibt mehrere Lazarus, wenn man in die Literatur guckt. Aber der Lazarus, über den ich hier reden möchte, ist der von Bethanien. Es geht um die Bibel und
Bethanien.
Oh, Entschuldigung. da sieht man, wie bibelfest ich bin.
Ich bin katholisch, möchte ich da an dieser Stelle betonen.
Ja. Ich bin Protestant. Lazarus von Bethanien war ein guter Freund von Jesus. Und während Jesus Abwesenheit ist Lazarus verstorben an einer Krankheit. Und Jesus reist sofort zurück, als er das mitkriegt. Aber damals war noch nicht die Zeit von Smartphones und das dauerte alles ein bisschen. Und er war schon.
Hat ihn Google Maps nicht. Auf dem Ehe, richtig gut. Ja, lassen wir das.
Er war erst 4 Tage nach dem Tod von Lazarus in der Stadt wieder. Und nichtsdestotrotz ist Jesus zum Grab von Lazarus gegangen, hat das Grab öffnen lassen und hat gerufen, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus ist von den Toten auferstanden. Nach dieser Geschichte...
Das schaffe ich nicht mal nach einer Narkoseausleitung.
Ja, stimmt, schaffst du nicht. nach dieser Geschichte ist das sogenannte Lazarus-Phänomen benannt. Beim Lazarus-Phänomen in der Medizin reden wir anders formuliert von der Autoresuscitation. Das heißt, nach der Beendigung von Reanimationsmaßnahmen zur Wiedererlangung vom Kreislauf. Und zum Teil auch mit ordentlich Zeitversatz. Das Ganze muss man nochmal abgrenzen vom Lazarus-Effekt. Der ist nämlich in der Biologie und das ist die Wiederentdeckung von ausgestorben geglaubten Tierarten.
Also Jurassic Park.
Ja gut, da wurden ja wieder erweckt.
Das stimmt.
Das Lazarus-Phänomen kann zu ordentlich Stress beim medizinischen Personal und bei den Angehörigen führen, weil es schon etwas ist, wo ja das medizinische Personal immer sich fragt, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich jemanden fälschlicherweise für tot erklärt? Und die Angehörigen, für die ist das, glaube ich, noch schwerer zu begreifen. Deswegen sollte man zumindest wissen, dass es sowas gibt und auch so ein bisschen wissen, was sind die möglichen Gründe dafür. Hast du das schon mal erlebt, Johannes?
Tatsächlich ist das ja immer, ich finde es schwer abzugrenzen, aber ich kann mich an Reanimation erinnern, wo das auf jeden Fall also so gewesen ist, dass zumindest wieder Herzaktivität da war. Ich kann mich an auch einen sehr krassen Fall erinnern, an dem war ich aber nur indirekt beteiligt, weil es nicht mein Patient war, wo der definitiv über einen längeren Zeitraum Assistol war, der Patient, und besprochen war, dass man auch nichts mehr macht. Und das war also, dann wurden die Angehörigen angerufen, aber man hatte vergessen, den Monitor auszumachen, also der lief noch weiter, und wurden die Angehörigen angerufen, dass der Patient verstorben sei, und just in diesem Moment stehe ich halt an dem Patientenbett und auf einmal ist wieder zwar breitkomplexig, aber wieder Herzaktivität da. Das hat sich dann, ja, das habe ich dann gelöst mit dem. Also es hat sich dann von selber irgendwann gelöst. Aber es war, also ich habe schon erlebt auf jeden Fall. Ob das jetzt genau ist, weiß ich natürlich nicht. Aber es geht in die Richtung auf jeden Fall.
Ich habe sowas in der Art auch schon erlebt. Bei mir war es eine präklinische Reanimation von, heute rede ich irgendwie viel über Verbrannte, aber von einem Patienten beim Gebäudebrand. Ich war damals noch Rettungsassistent. Und wir haben diese Reanimation, ich sag mal, relativ zügig beendet, weil der Mensch doch, also der war in der brennenden Wohnung drinne und eine ordentliche Rauchgasintoxikation hatte und dazu noch relativ großflächige Verbrennungen. Und der Notarzt ist dann auch schon weiter, weil da natürlich mehrere Verletzte waren. Und ich und mein Kollege haben damals noch das Monitoring abgebaut und zusammengepackt, wie das halt so nach einer Reha ist. Und das EKG wurde als letztes abgemacht und plötzlich hat dieser Mensch wieder, der vorher die ganze Zeit Asystol war und wir an der EKG-Klebung nichts geändert haben, hat er wieder Herzaktionen und hat sogar einen tastbaren Carotispuls, wenn auch sehr, sehr schwach. Auch das hat für viel Aufsehen gesorgt und der Notarzt musste wieder her und im Endeffekt ist dieser Herr auch noch an der Einsatzstelle trotzdem verstorben, aber es war trotzdem eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Wir beide befinden uns da in sehr guter Gesellschaft. Je nach Studie berichten nämlich 37-50% von Notfall- und Intensivmedizinern, also die regelmäßig reanimieren, dass sie sowas in ihrer beruflichen Laufbahn schon mal erlebt haben. Richtig gute Daten, wie die Prävalenz ist, sind quasi nicht zu erheben. Ich denke auch deswegen, weil es ein erhebliches Underreporting gibt von den Fällen wie bei Johannes und mir, wo es am Ende dann doch auf den Tod hinausläuft, weil das ja einfach, man fragt sich ja doch immer, hat man was falsch gemacht? Ich glaube, die Angst vor juristischen Konsequenzen ist da doch so groß, dass man das dann häufig eher totschweigt, beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, unter den Teppich kehrt, aber zumindest nicht an die große Glocke hängt und dann noch eine Publikation von macht. Und außerdem ist es so selten, dass da eine Multicenter-Studie, glaube ich, auch
keine Jahrzehnte dauern würde.
Oder Ewigkeiten dauern würde, Gut, jetzt wollen wir uns trotzdem mal trotz der dünnen Daten angucken, was wir darüber wissen. Das Ganze basiert auf einem englischsprachigen Artikel und im Endeffekt einer Meta-Analyse von Einzelfallberichten, muss man sagen. Hier ist das Lazarus-Phänomen, also wir haben alle Fälle, die sie gefunden haben, Autoresuscitation, Lazarus-Phänomen, gescreent und haben herausgefunden, dass 70% der Patienten, bei denen das berichtet wurde, ein Asystol waren, 22% vorher, also als initialen Rhythmus bei Reanimation, muss man sagen, Asystolie, 22% hatten eine PEA und nur 7% Kammerflimmern. Also bei Kammerflimmern oder bei schnellen Rhythmen ist Lazarus-Phänomen scheinbar seltener. Die mediane Reanimationszeit lag bei 30 Minuten, wobei immerhin in 22% der Fälle, also ein Fünftel weniger als 20 Minuten reanimiert wurde. 20 Minuten ist so die Schwelle, deswegen habe ich es herausgehoben, die ERC empfiehlt, wie lange eine Reanimation mindestens laufen sollte. Kommen wir zum eigentlichen Lazarus-Phänomen. Der ROSC trat in ungefähr der Hälfte der Fälle nach 5 Minuten nach Beendigung der Reanimationsmaßnahmen auf. Weitere 22% hatten ihren ROSC 5 bis 10 Minuten danach und alle anderen deutlich später. Zum Teil gibt es Fallberichte, die Stunden später über ROSC berichten. Das, ja. Aber es sind fast alles Einzelfallberichte, ja. Nahezu alle Fälle, die hier berichtet wurden, waren non-traumatic, also nicht traumatische Kreislaufstillstände. Bei traumatischen scheint das deutlich, deutlich seltener zu sein. Wer jetzt da an Zombies denkt und an schlechtes neurologisches Outcome bei diesem Patienten mit Lazarus-Phänomen, der irrt sich zumindest im Hinblick auf die hier analysierten Fallberichte, denn hier war das Outcome überraschend gut. 35% hatten bei Krankenhausentlassung überlebten bis Krankenhausentlassung und davon hatten 82% ein gutes neurologisches Outcome. Da ist sicherlich eine ordentliche Reporting-Bias mit drin.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja schon fast nach Phishing for Publication.
Ja, ich denke, das sind einfach nur die Fälle publiziert wurden, die so krass waren, dass die Patienten dann am Ende auch gut da rausgekommen sind. Versuchen wir uns mal die Erklärungsversuche anzugucken, was so ein Lazarus-Phänomen auslösen könnte. Das sind alles Mutmaßungen, Beweise gibt es dafür derzeit nicht. Ein großer Punkt ist, der finde ich auch pathophysiologisch Sinn macht, eine falsche Beatmung. Falsch jetzt in Anführungszeichen, aber Airtrapping. Wenn wir hohe Tidalvolumen hier applizieren und das vielleicht auch noch bei inadäquat hohen Piepleveln und dann noch bei vorgeschädigten Lungen, dann verbleibt ein Großteil der Luft in der Lunge und gerade präklinisch, wenn wir einen Beutel beatmen, sehen wir ja auch nicht den Rückstrom und wir haben immer größer werdendes Luftvolumen in der Lunge.
Mhm.
Das kombiniert mit einer gerade am Beutel oft inadäquat hohen Atemfrequenz und dadurch verkürzten Expirationsphase kann das Ganze noch aggravieren. Dadurch, durch den hohen intrathorakalen Druck, führt das zu einem verzögerten venösen Rückstrom. Das per se macht schon mal eine verminderte Vorlast und schon allein diese verminderte Vorlast kann zu einem verzögerten Ross kommen. Was passiert aber noch? Die Medikamente, die wir geben, die kommen ja auch mit dem venösen Rückstrom zum Herzen. Das heißt, durch den hohen Druck kommt auch alles, was wir so applizieren, jetzt ist es ja hauptsächlich Asystolie und PEA, also unser Adrenalin, kommt viel, viel später zum Herzen.
Ja.
Ja, oder gar nicht. Und dadurch könnte das Lazarus-Phänomen ausgelöst werden. Wir lösen den Beutel, dadurch entweicht die Luft aus dem Patienten und er hat wieder venösen Rückstrom. Damit kommt viel Blut und auch noch Adrenalin zum Herz und dadurch kriegt er Rosk. Genau. Hyperventilation zusätzlich kann zu einer Verschlechterung der koronaren Perfusion führen und auch zu einer Verschlechterung der Gewebsoxygenierung über eine Vasokonstriktion, wenn die CO2-Level gering sind. Das kann auch zusätzlich ein Punkt sein. Die Konsequenzen sind, wir müssen eine adäquate Ventilation sicherstellen und jetzt mit Ausrufezeichen mit einer adäquaten Expirationsphase. Ja. Zusätzlich müssen wir Hyperinflation als Grund für ausbleibenden Rosk ausschließen und vielleicht ab und zu einfach mal den Patienten disconnectieren, damit die Luft entweichen kann.
Mhm.
Genau. So. Andere Überlegungen. Gehen wir nochmal weiter auf die Beatmung ein, wenn die Patienten wirklich tief hypoxisch sind. Zum Beispiel mit einem, also aufgrund einer Hypoxie überhaupt erst reanimationspflichtig geworden sind, dann kann das relativ lange dauern, bis wir wieder über Reanimation und Beuteln eine adäquate Gewebsoxygenierung haben. Und allein diesen Zeitraum, den müssen wir berücksichtigen und so lange müssen wir dem Körper auch geben. Und wenn wir jetzt direkt nach 10 Minuten die Reanimation beenden, kann das einfach zu kurz sein. Und die Gewebsoxygenierung tritt erst später in Kraft oder wir sind noch mitten dabei. Verzögerte Medikamentenwirkung aufgrund der verlängerten Kreislaufzeit und bei sehr peripher sitzenden Zugängen kann das durchaus sein, dass das Medikament etwas braucht, das Adrenalin in unserem Fall hauptsächlich etwas braucht, bis es wirkt. Besonders im Rahmen von einer Azidose kann es sein, dass die Medikamente auch eine verminderte Wirkpotenz haben und deswegen verzögert wirken. Die koronare Perfusion. Patienten brauchen für ROSC einen koronaren Perfusionsdruck von ungefähr 15 mm Hg. Darunter haben sie nahezu keine Chance auf ROSC. Ja? Der Umkehrschluss ist leider nicht zulässig, nur weil jemand einen koronaren Perfusionsdruck von 15 mm Hg hat, hat er nicht automatisch ROSC. Vor einer Beendigung von Wiederbelebungsmaßnahmen sollte aber deswegen auf eine minimale Vasopressoraktivität geachtet werden. Das heißt, wenn wir Adrenalin geben, sollten wir unsere 2 Zyklen noch weiter reanimieren und erst dann aufhören und nicht Adrenalin geben und 10 Sekunden später oder 15 Sekunden später aufhören, weil es kann natürlich sein, dass das Adrenalin dann zu einem zu einer Erhöhung des koronaren Perfusionsdrucks kurzzeitig führt und dann doch zu ROSC führt.
Also der Klassiker sollte doch eigentlich sein, zu sagen, ich gebe jetzt noch einmal meinen Push-Dose und drücke noch einen Zyklus durch zumindest.
Genau.
Und gucke, ob was passiert oder nicht.
Das wäre ideal. Was auch noch ein Grund sein kann bei Kammerflimmern ist, wenn man nicht bedenkt, dass Nachdefibrillation eigentlich relativ normal ist, dass eine transiente Asystolie auftritt. Das heißt, im Anschluss an eine Defibrillation kommt es zu einer vorübergehenden Asystolie, weswegen ja auch die heutigen Algorithmen sagen, nach einer Defibrillation wird erstmal direkt weitergedrückt. Früher, als Johannes und ich das gelernt haben, hat man tatsächlich nach einer...
Das erste Mal gelernt haben, möchte ich sagen.
Das erste Mal gelernt haben, also als wir es ursprünglich gelernt haben, da haben wir noch dreimal hintereinander geschockt, das ist was anderes, aber nach einem Schock tatsächlich aufs EKG, haben alle aufs EKG geguckt und gewartet, ob was passiert.
Ja.
Passiert heute fast gar nicht mehr, weil es einfach eine andere Generation an Rettungsdienstlern ist, die wir mittlerweile haben. Aber nichtsdestotrotz sollten wir bedenken, dass diese transiente Asystolie auftritt. Und wenn wir schocken, sollten wir auch zumindest einen Zyklus weiter reanimieren, eigentlich noch länger. Weil wenn wir vorher einen schockbaren Rhythmus haben, ist die Chance ja noch relativ gut für den Patienten. Reversible Ursachen. Wir sollten vor der Beendigung einer Reanimation sichergehen, dass wir alle reversiblen Ursachen ausgeschlossen haben. Ich versuche das wirklich konsequent zu machen, dass ich im Laufe einer Reanimation, wenn sich so ein stabiler Status entwickelt hat, einmal die Haars und Hits durchgehe, laut. Ich glaube, manche Leute halten mich dann immer so ein bisschen für bescheuert. Weil meistens, muss man ja ehrlich sagen, kommt man bei präklinischen Reanimationen nicht
so weit.
Ja, also man muss dann immer sagen, okay, Hypoxie haben wir behoben, Hypovolemie haben wir keinen Anhalt drauf.
Hyperkalämie wissen wir nicht, hat keine Niereninsuffizienz.
Genau.
Intoxikation.
Haben wir jetzt. Genau, also meistens ist das ja relativ schnell gemacht und dass ich das immer laut mache, halten, glaube ich, auch Leute für albern. Ich glaube aber, dass das nochmal hilft und man sollte da einmal sicher gehen, dass man nicht eine reversible Ursache übersehen hat. Auch im Hinblick auf das Lazarus-Phänomen. Fassen wir die Konsequenzen aus diesen pathophysiologischen Überlegungen nochmal zusammen. Wir sollten die Durchführung der Wiederbelebungsmaßnahmen für mindestens 20 Minuten aufrechterhalten, um sowas wie Hypoxie auch sicher behoben zu haben und dem Herzen auch einmal die Chance zu geben, einen koronaren Perfusionsdruck von 15 mmHg aufzubauen. Wir sollten die Einstellung der Maßnahme immer am Ende eines Medikamentenzykluses machen. Wie Johannes gesagt hat, letzte Mal Pushdrone, danach machen wir noch 2 Zyklen, im Idealfall 4 Minuten. Und wenn dann noch nichts ist, dann beenden wir das. Dann hat auch jeder im Team Zeit, sich darauf einzustellen, dass die Reha bald beendet wird. Kontinuierliche Medikamentenapplikation, wenn wir über einen Dirty Epidrip arbeiten oder über einen Adrenalinperfusor, aber auch Adrenol auf Intensivstation sollte natürlich beendet werden.
Ja.
Ja, in dem Rahmen. Frühzeitig beendet werden, also beenden und dann noch 4 Minuten weitermachen und nicht bis zum Ende durchlaufen lassen. Ja. Keine Beendigung der Wiederbelebungsmaßnahmen direkt nach einer Defibrillation. Reversible Ursachen vor Beendigung der Wiederbelebungsmaßnahmen ausschließen. Und gründliche Abwägung, ob man eine Wiederbelebung beendet, wenn da noch persistierende elektrische Aktivität ist.
Stichwort Pseudo-PEA, ne?
Stichwort Pseudo-PEA, aber auch, dass wir wissen, dass Patienten, die persistierend flimmern, tendenziell ein besseres Outcome haben. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Lazarus-Phänomen zu tun, sondern ist generell
der Fall.
Der Fall. Der dritte große Punkt ist natürlich das, wovor wir alle Angst haben, eine fälschliche Todesfeststellung. Minimale Lebenszeichen, was Johannes gerade sagte, zum Beispiel Pseudo-PEA, werden in der klinischen Untersuchung übersehen oder vielleicht fehlgedeutet. Legt man die Prävalenzen, die in der vorliegenden Meta-Analyse der Fallberichte da ist, zugrunde, sollte man durch eine 10-minütige Überwachung einen Großteil der Fälle ausschließen eines Lazarus-Phänomens. Das heißt, wir sollten den Patienten zumindest 10 Minuten nach der Todesfeststellung noch überwachen. Ich glaube, das machen wir fast immer automatisch, weil nach der Todesfeststellung ja dann auch der Totenschein geschrieben wird und eine Leichenschau gemacht wird. Aber das Ganze nochmal bewusst machen. Wenn man das anguckt, was hier so aufgeschrieben ist, könnte es sogar Sinn machen, oder auch die beiden Fallberichte, die Johannes und ich erzählt haben, könnte es sogar Sinn machen, 10 Minuten lang das EKG mit anzugucken. Das fällt in der präklinischen Situation mit Angehörigen manchmal schwer, besonders wenn dann doch noch Restaktivität im EKG vorher schon da war, weil das durch Fernsehserien ja doch jeder Angehörige deuten kann. Mein Vorschlag wäre, vielleicht das EKG bis zum Schluss dran lassen und nach 10 Minuten, wenn zumindest nochmal anschalten und nochmal gucken, dass da nichts ist. Zumindest wenn man das Lazarus-Phänomen ausschließen will, wäre das eine Möglichkeit. Eine Fehldiagnose kann natürlich auch durch unvollständige Leichenschau übersehen werden. Ich glaube, dass es sollte selbstverständlich sein, dass wir Ärzte bei der Leichenschau, was ja nun unsere hoheitliche Aufgabe ist, genau die gleiche Sorgfalt walten lassen oder noch, ja doch, die gleiche Sorgfalt wie bei der Patientenversorgung. Auch bei einem Reanimierten. Ich glaube, nach Reanimation geht das manchmal so ein bisschen unter. Aber auch da sollten wir nach Totenflecken gucken. Da sollte man nach Totenstarre zumindest einmal gucken, um so die beiden sicheren Todeszeichen, die dann so kurze Zeit danach auftreten, zu nennen. Genau. Johannes hat POCUS schon erwähnt. In den Zeiten, wo das Sono immer mehr Einzug auf NEFs und auf Intensivstationen hält, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit nach einer Reanimation. Ich sage jetzt nicht bei jeder Leichenschau. Also wenn wir jetzt irgendwie gerufen werden und der hat schon vollendes Zeichen, dann brauchen wir sicherlich kein Sono benutzen.
Das sieht man für andere schöne Dinge.
Aber nach Reanimation kann es vielleicht auch Sinn machen, einmal den Schalk aufs Herz zu richten, um sicher zu sehen, dass das Herz steht. Oder zumindest die Karotiden zu dopplern, um zu sehen, dass da kein Blutfluss ist. Ergänzend.
Um ganz sicher zu gehen.
Genau, klassischer wäre vielleicht einmal aufs Herz draufhören, um zu sehen, dass da kein Herzgeräusch mehr ist. Das wäre ein Zeichen der Auskultation so, aber das Sono ersetzt halt peu à peu unser Stethoskop und ist, glaube ich, die sicherere Variante. Genau. Also nochmal zusammengefasst die Konsequenzen aus fehlerhafter Todesfeststellung. 10-minütige Überwachung des Leichnams sollte gewährleistet sein. Das ist auf Intensivstationen, glaube ich, gar kein Problem. Präklinisch sollten wir das auch möglich machen. Und 10 Minuten ist ja mit den ganzen Formalien und so, die gemacht werden müssen, nicht so lang. 10 Minuten danach nochmal ein EKG schreiben könnte zumindest Sinn machen. Ich gebe zu, das ist sicherlich nicht immer ganz einfach umzusetzen. Aber wenn man die Zahlen hier so anguckt, spricht einiges dafür, das zu machen. Sicherung mehrerer Zeichen des Kreislaufstillstandes, wie die Pulslosigkeit einmal durch Palpitationen, als auch durch eine Pulskurve, als auch durch Sono feststellen. Niedriges expiratorisches CO2 ist auch ein schönes Zeichen für ein mehr oder weniger sicheres Todeszeichen. Wenn da nur noch 8 oder 9 Millimeter Hg CO2 zurückkommt, ist da nicht mehr viel Kreislauf. Genau. Und gründliche Leichenschau sollte gewährleistet.
Sowieso dazugehören.
Sollte sowieso dazugehören, ja. Trotz der hohen Dunkelziffer sollte man, glaube ich, nochmal betonen, dass das Lazarus-Phänomen insgesamt selten ist. Ich glaube, viele haben das schon mal erlebt. Das zeigen auch so die Posts. Also wir haben das jetzt ja schon, diesen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, wo das jeder nochmal nachlesen kann, den haben wir schon veröffentlicht. Und auch die Reaktionen auf Facebook, Twitter zeigen, dass das doch einige Leute schon mal
erlebt haben.
Nichtsdestotrotz, es bleibt selten und wir sollten aufgrund des Wissens um das Lazarus-Phänomen eine Reanimation nicht länger am Laufen halten, als wir das vorher gemacht haben. Wir sollten nur, und das sollten wir auch ohne das Wissen um das Lazarus-Phänomen gründlich sein, bevor wir die Wiederbelebungsmaßnahmen beenden und bei der Leichenschau danach gründlich sein. So,
Ist beunruhigend.
F- Findest du?
Ja, ich finde es insgesamt trotzdem beunruhigend, weil ich mich immer noch so ein bisschen frage, also das gibt das Lazarus-Phänomen, das ist ja klar, dass man 20 Minuten zumindest immer reanimieren sollte, außer es ist irgendwie völlig aussichtslos, so eine palliative Situation, auch das ist klar, aber ich finde es schwierig zu sagen, ja, wie geht man mit so dieser Situation um? Ja, also wenn man da jetzt irgendwie steht und man hat schon gesagt, nein, wir hören jetzt hier mal auf und dann machst du nach 10 Minuten dein EKG nochmal an, der Rucksack, das ist alles schon ein bisschen zusammengeräumt, sag ich mal, hast das EKG noch dran gelassen, dann machst du das jetzt an und dann, das steht man irgendwie blöd da, ne?
Man steht blöd da, ich glaube, dass eine Sache, von der man sich freimachen muss, dass es der eigene Fehler ist. Ich glaube, wenn man alle Punkte, die wir hier so genannt haben, berücksichtigt hat, dann kann man doch mit relativ breitem Rücken sagen, wir haben ja vorher alles bedacht. Wenn man natürlich die Reha schon nach 10 Minuten beendet hat oder direkt nach der Defibrillation beendet hat, dann ist das schlecht. Aber ansonsten sollte man sich nicht selbst Vorwürfe machen und sollte mit der gleichen Professionalität weiterarbeiten wie vorher. Mein erster Check, wenn ich auf dem EKG was hätte, wäre erstmal, ist da auch Auswurf bei?
Ja, genau, klar.
Und wenn da Auswurf bei ist, dann müssen wir halt dementsprechend handeln. Ja. Und vielleicht einen Fallbericht schreiben.
Ja. Genau, weil dann ist das Outcome ja auf einmal gar nicht mehr so schlecht.
Ja.
Das genau. Ist ja eigentlich das Spannende daran, weil normalerweise würde man ja sagen, naja, der hat dann da irgendwie noch 10 Minuten gelegen und hat auch irgendwie nicht geschnauft und was weiß ich. Also ich meine, was soll dabei rauskommen? Ja. Das muss man ja auch ganz ehrlich mal so sagen. Ne? Ja. Ja, es ist trotzdem ein spannendes Thema. Es ist